Weiß jemand, ich bin zu hören, ne? Ja, weiß jemand von euch, was der sogenannte Türeffekt ist? Der Türeffekt. Kennt den jemand? Wie bitte? Ja, genau. Also man geht durch die Tür und nachdem man eben durch die Tür geschritten ist, vergisst man, was man eigentlich an diesem Ort, ne, an den man ja bewusst hingegangen ist, jetzt wollte. Ich kann mir vorstellen, dass solche Situationen uns allen nicht ganz unbekannt sind. Vielleicht sitzen wir im Sommer auf der Terrasse oder auf dem Balkon und laufen zurück ins Haus. Wir wollen die Sonnenbrille holen und sobald wir eben durch die Tür ins Haus geschritten sind, ja, wissen wir nicht mehr, warum bin ich denn jetzt losgegangen? Warum bin ich aufgestanden? Oder wir stehen vielleicht vom Sofa auf, um uns aus dem Nebenraum die Zeitung zu holen und sobald wir angekommen sind, auch da stellt sich diese Frage, was wollte ich denn jetzt hier? Also das ist der sogenannte Türeffekt. Woran liegt denn das, dass wir nach dem Durchschreiten einer Tür so oft Dinge vergessen? Also Psychologen, die erklären das so, dass eben bei einem Raumwechsel unser Gehirn so Erinnerungspakete schnürt und die dann gewissermaßen so beiseite packt und wegsortiert, abhakt. Denn durch eine Tür zu gehen, das empfindet eben unser Gehirn als eine Abgrenzung von Ereignissen. Und darum fällt es uns schwerer, dann Entscheidungen in Erinnerung zu behalten, die wir in einem anderen Raum getroffen haben, weil wir sie eben bereits wegsortiert haben. Im Predigtext für das Erntedankfest heute, den ich uns gleich lesen möchte, da stehen wir gewissermaßen auch an, beziehungsweise vor so einem Raumwechsel. Wir werden uns einige Verse anschauen aus dem 5. Buch Mose. Das Volk Israel, es befindet sich kurz davor, jetzt nach langer, langer Zeit, nach 40 Jahren, endlich in das von Gott versprochene Land einzuziehen. Und Mose, er schärft ihnen dann in diesen Versen, die ich uns gleich lese, eins ein. Er sagt ihnen eins immer wieder. So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen. Hüte dich davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen. Er sagt ihnen also gewissermaßen, auch wenn ihr jetzt gleich diese Schwelle, gewissermaßen diese Tür ins gelobte Land durchschreitet, dann vergesst euren Gott nicht. Vergesst euren Gott nicht, der euch die ganze Zeit bis hierhin geführt hat. Vergesst ihn nicht, der euch all das Gute bis hierhin geschenkt hat. Vergesst ihn nicht. Hütet euch davor. Denkt an ihn. Den Geber nicht vergessen, so habe ich die Predigt mal überschrieben, denn wir Menschen, wir neigen nicht nur dazu, Dinge zu vergessen, wenn wir durch eine Tür hindurchgegangen sind, unsere Tendenz gerade den zu vergessen, der uns mit Gutem, mit Wohlstand, mit Glück, mit Segen, mit vielem mehr versorgt, ist noch um ein Vielfaches größer. Vergessen wir den Geber nicht, vergessen wir Gott nicht. Und ich lese uns jetzt als Predigttext aus 5. Mose, Kapitel 8, Verse 7 bis 18. Also 5. Mose 8, 7 bis 18. Denn der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land. Ein Land, darin Bäche und Brunnen und Seen sind, die an den Bergen und in den Auen fließen. Ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel wachsen. Ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt. Ein Land, wo du Brot genug zu essen hast, wo dir nichts mangelt. Ein Land, in dessen Steinen Eisen ist, wo du Kupfererz aus den Bergen haust. Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, so dass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich vermehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft. Und dich geleitet hat durch die große und furchtbare Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione und lauter Dürre und kein Wasser war. Und ließ dir Wasser aus dem harten Felsen hervorgehen. Und speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst haben. Auf dass er dich demütigte und versuchte, damit er dir hernach wohltäte. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meine Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist's, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf das er hielte seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Vergessen wir den Geber nicht, den Geber nicht vergessen, auch nicht in der Wüstenzeit. Auch nicht in der Wüstenzeit. Bedenken wir zunächst einmal, wo die Israeliten herkamen, ihre Vergangenheit, als sie das verheißene Land betreten sollten. Sie kamen aus der Wüste. Sie kamen aus der Wüste. Sie hatten 40 lange Jahre in dieser öden, trockenen, lebensfeindlichen Umgebung hinter sich. 40 Jahre waren sie an Orten gewesen, an denen quasi nichts wächst und wo man eigentlich nicht leben kann. Überall nur Sand, Steine, trockenes Gestrüpp, Dürre, kein Wasser, weit und breit. Sie hatten Durst erlebt. Sie hatten Durst erlebt, der sich bis zur Todesangst steigerte. Sie hatten Hunger erfahren, weil es da nichts zu essen gab für die vielen Menschen. Und in der Wüstenzeit, da schrien die Israeliten dann aber auch zu Gott und sie erlebten seine große Güte und Treue. Er versorgte sie auf wundersame Weise mit Manna. Er stillte ihren Durst, indem er das Wasser aus diesem Felsen hervorfließen ließ. Ja, in dieser Wüstenzeit, die nicht leicht gewesen war und in der sie sich manche Sorgen machten, da war Gottes Nähe, da war seine Fürsorge und sein Kümmern um sie für sie ganz existenziell. Wäre Gott nicht da gewesen, hätte Gott nicht übernatürlich eingegriffen in ihre Situation, dann wären sie umgekommen. Und sie haben erlebt, ja, Gott versorgt selbst in Wüstenzeiten. In dieser Zeit, in der Wüstenzeit, in der sie manche sehr, sehr große Sorge hatten, da wird die Dankbarkeit Gott gegenüber doch ein leichtes gewesen sein. Da werden die Israeliten Gott doch lauthals und mit Begeisterung ihren Dank dargebracht haben. Wenn man Rettung und Hilfe aus solchen existenziellen Nöten erfährt, dann ist doch die Dankbarkeit ein Selbstläufer. Den Geber zu vergessen, ist doch in diesen Momenten eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Könnte man meinen, oder? Leider ist es anders. Und wenn wir die Geschichte Israels uns anschauen, dann sehen wir das immer wieder. Trotz allem Guten waren die Israeliten auch in dieser Wüstenzeit nicht immer dankbar. Im Gegenteil. Statt Gott für die wunderbare tägliche Versorgung mit dem Manna zu danken, meckerten sie, dass sie kein Fleisch hätten. Statt sich über die Befreiung zu freuen, die Gott ihnen aus Ägypten ermöglichte, sehnten sie sich zurück in die Gefangenschaft. Bei Lichte betrachtet ist so eine Haltung eigentlich völlig unverständlich. Aber sie ist doch zutiefst menschlich. Nicht nur die Israeliten vergaßen trotz Rettung aus größter Not die Dankbarkeit Gott gegenüber. Ich glaube, auch uns passiert das immer mal wieder. Da konnte man vielleicht bei einem etwas zu riskanten Überholmanöver gerade noch rechtzeitig wieder einscheren und man ist richtig erleichtert, dass das gut gegangen ist. Aber Gott für die Bewahrung zu danken, daran denkt man gar nicht. Da hast du vielleicht in der entscheidenden Prüfung noch eine gute Note erreicht und sie bestanden, du freust dich, aber Gott für das Gelingen zu danken, ja, das geht irgendwie unter. Oder wir erleben es vielleicht, dass wir Monat für Monat mit unserem Geld auskommen, trotz jetzt galoppierender Inflation. Aber statt Gott zu danken, sind wir unzufrieden, dass wir diese oder jene Anschaffung immer weiter rausschieben müssen. Den Geber nicht zu vergessen, Dankbarkeit zu leben, das ist immer eine Herausforderung. Auch in diesen Wüstenzeiten ist Dankbarkeit kein Selbstläufer. Vielleicht befindest du dich auch gerade im übertragenen Sinne in so einer Wüstenzeit. Also vielleicht nicht materiell, da ist alles gut, da bist du sehr dankbar und gesegnet. Aber es gibt eben anderes, das dir Sorgen macht. Vielleicht gibt es da ungelöste Konflikte in familiären Beziehungen, vielleicht zu den erwachsenen Kindern, die so immer vor sich hinschwelen, sich nicht so richtig lösen lassen. Vielleicht sind es auch die schwindenden Werte unserer Gesellschaft, auf die du mit zunehmender Sorge blickst und dich fragst, wo soll denn das noch hinführen? Oder es ist die zunehmende körperliche Schwäche, die dir zu schaffen macht. Oder ein Problem, für das dir einfach keine Lösung einfällt. Bei alledem darfst du wissen, Gott ist ein Helfer, auch in der Not. Und Gott versorgt selbst in den Wüstenzeiten. Aber schärfe auch deinen Blick, schärfe auch deine Wahrnehmung für das, was Gott bereits getan hat und wo du Gott bereits erlebt hast. Wo Gott schon eingegriffen, gehandelt oder für dich gesorgt hat. Ich bin sicher, du wirst das eine oder andere erlebt haben, wo du Gottes Fürsorge erlebt hast und wo du dich nur daran zu erinnern brauchst. Übersieh das nicht. Vergiss hier das Danken nicht. Bring Gott deinen Dank auch dafür dar. Den Geber nicht zu vergessen und ihm zu danken, darum geht es auch in diesen Wüstenzeiten des Lebens, wenn wir vielleicht vieles noch haben, was uns schwerfällt und was uns Sorgen bereitet. Ganz wie Paulus es sagt, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Philipper 4, Vers 6. Den Geber nicht vergessen, zweitens im gelobten Land. Auch das ist eine Herausforderung und wir gehen jetzt mal mit den Israeliten einen Schritt weiter. Wir gehen mal in Gedanken mit den Israeliten in das gelobte Land hinein. Wir befinden uns eigentlich jetzt sozusagen in dem, was der Text wirklich beschreibt. Und wir werfen noch mal so einen Blick auf dieses gelobte Land, an dessen Schwelle sie sich befinden. Wir lesen dort über dieses Land, denn der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land. Ein Land, darin Bäche und Brunnen und Seen sind, die an den Bergen und in den Auen fließen. Ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel wachsen. Ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt. Ein Land, wo du Brot genug zu essen hast, wo dir nichts mangelt. Ein Land, in dessen Steinen Eisen ist, wo du Kupfererz aus den Bergen haust. Was hier beschrieben wird, das ist das Land des Wohlstands. Das ist das Land des Friedens. Schön ist es hier in diesem Land. Der Weg durch die Wüste, er hat sich gelohnt für die Israeliten. Überall wächst etwas. Es gibt Wasser. Wasser in Fülle, Bäche, Flüsse, Seen, grünes Gras, reife Felder, Getreide, Weinstöcke, Granatäpfel, Ölbäume, Honig. Es gibt Brot genug für jeden. Da herrscht kein Mangel. Da ist es nicht knapp. Aber nicht nur das, sondern es gibt hier auch Bergwerke, in denen Erz gewonnen wird. Das ist zwar eine harte Arbeit, aber doch auch die Quelle des Wohlstands und die Quelle auch für technischen Fortschritt. Die Israeliten müssen nicht länger wie Nomaden umherziehen, sondern sie können sesshaft werden. Sie können sich Häuser und sie können sich ganze Städte aufbauen. Dieses Land des Wohlstands und des Friedens, das hier beschrieben wird, das ist doch auch, trotz vielleicht zunehmender Probleme, ist es doch auch immer noch unser Land. Das ist doch auch unser Alltag. In der Beschreibung, obwohl schon tausende Jahre alt, da können wir uns doch auch wiederfinden. Das ist doch die Welt, die auch wir kennen und in der wir doch auch leben. Eine Welt, in der an alles gedacht ist und die wohl geordnet ist, wo es Schulen gibt und Krankenhäuser, wo es aber auch Industrie und Gewerbe gibt, was vielen Menschen Arbeit und Einkommen sichert. Es gibt Häuser hier, schöne Wohnungen, wo man sich heimisch fühlen kann. Es gibt Straßen, es gibt Schienen, es gibt Flugverbindungen, unsere Mobilität ist sichergestellt. Viele gehen einer Arbeit nach, junge Menschen studieren oder machen eine Ausbildung. Sie gründen Familien, sie erarbeiten sich Wohlstand und Zufriedenheit. Man kann seine Freizeit genießen, Hobbys pflegen oder in den wohlverdienten Urlaub fahren. Und alles das, das dürfen wir genießen. Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Vers 10. Hier wird überhaupt kein schlechtes Gewissen eingeredet. Hier wird auch nicht zu Verzicht oder gar zu Abstinenz aufgefordert. Nein. Wir dürfen die reichhaltigen, guten Gaben bedenkenlos genießen. Wir dürfen sie genießen, wir sollen uns an ihnen freuen, aber wir sollen Gott für das alles danken. Denn er hat uns all das Gute geschenkt, es kommt von ihm, all das, was wir uns erarbeitet und mit unserem Fleiß verdient haben, ist letztendlich seine Gabe. Na, so heißt es ja auch in einem Erntedanklied, es geht durch unsere Hände, kommt aber her von Gott. Wir, die wir quasi im gelobten Land in überströmenden Wohlstand leben, haben manchmal ein Problem. Das Problem nämlich, dass uns, jedenfalls so materiell gesehen, ja, dass wir materiell gesehen, dass wir nie so eine Wüstenerfahrung gemacht haben. Unsere Schwierigkeit ist, jedenfalls dann, wenn wir nicht ja zur wirklich älteren Generation gehören, dass wir schon immer reich waren, dass wir Mangel überhaupt nicht kennen und dass wir darum manchmal den Blick verloren haben für die Unmengen an Gaben, mit denen wir so beschenkt sind. Und manchmal fixieren wir uns dann nur noch auf unsere paar Luxusprobleme, die sich auch noch irgendwo finden lassen und wir werden unzufrieden. Und aus diesem Grund ist eigentlich das Erntedankfest nötiger denn je. Besonders wir als Wohlstandsgeneration, ich glaube, wir brauchen das. Wir brauchen dieses Fest nötiger denn je, gerade weil wir heutzutage in diesem Land mit Wohlstand sehr gesegnet sind. Und gerade weil die meisten von uns überhaupt keinen direkten Bezug mehr zur Landwirtschaft haben. Gerade weil wir weitgehend unabhängig davon geworden sind, ob eine Ernte jetzt gut oder nicht ganz so gut ausfällt, die Supermärkte sind ja eigentlich immer voll. Wir brauchen Erntedank, weil wir die Erinnerung brauchen, woher alle diese guten Gaben letztendlich kommen. Wir brauchen Erntedank, damit wir den Geber nicht vergessen. Denn angefangen vom Saft, den wir vielleicht zum Frühstück trinken, über unseren gefüllten Kleiderschrank, bis hin zu unserem gemütlichen Zuhause, sind doch alle Dinge, von denen und mit denen wir leben, Gottes Gaben. Vergessen wir den Geber nicht. Dazu fordert uns auch Paulus auf, denn alles, schreibt er, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. 1. Timotheus 4. Genießen wir seine guten Gaben, aber vergessen wir den Geber nicht. Vergessen wir das Danken nicht. Erinnern wir uns nicht nur zu Erntedank, wenn wir hier so einen Tisch vor uns sehen, daran, woher die guten Gaben kommen. Denken wir auch nicht nur daran, wenn wir ein kurzes Tischgebet vor dem Essen sprechen, sondern denken wir immer wieder daran, dass es Gott ist, der Geber dieser ganzen guten Gaben ist. Vergessen wir den Geber nicht. Vergessen wir den Geber auch nicht. Dritter und letzter Gedanke, im Land der Versuchung. Denn wenn wir die Dankbarkeit dem Geber Gott gegenüber vergessen, dann kann ganz schnell aus diesem gelobten Land, aus diesem Land des Wohlstandes, ja, in so ein Land sind wir ja auch hineingestellt, aus diesem Land des Segens, kann ganz schnell ein Land der Versuchung werden. Wenn wir die Dankbarkeit vergessen, wird der Segen zur Versuchung. Nochmal ein Blick in den Text. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meine Hände Stärke haben mir diesen Reichtum beschert. Das ist die Versuchung. Dass wir dieser Lüge auf den Leim gehen, dass wir unseren Besitz und unseren Wohlstand, unseren Anstrengungen und unserem Können zu verdanken haben. Diese Lüge ist deshalb so verführerisch, weil an ihr, wie eigentlich an jeder guten Lüge, natürlich etwas Wahres dran ist. Denn natürlich ist es so, dass Fleiß wichtig ist, wenn man etwas erreichen will. Und natürlich hat unser Wohlstand auch damit zu tun, dass wir früh morgens aufstehen, dass wir unseren inneren Schweinehund überwinden, dass wir hart lernen, dass wir uns durchbeißen, ja, dass wir ganz allgemein nicht einfach nach dem Lustprinzip leben. Das ist der Wahrheitsmoment dieser Lüge. Und doch bleibt es eine Lüge, die uns dazu verführt, nicht mehr Gott zu danken, sondern dass wir uns selbst erheben. Wie es in dem Vers heißt, du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meine Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Denn wir vergessen über die Konzentration auf uns und auf unsere Anstrengungen die entscheidende Rolle Gottes in allen diesen Dingen. Denn woher kommen eigentlich unsere Fähigkeiten? Wer hat uns beschenkt mit unseren Kräften, die wir für unsere Arbeit brauchen? Wer hat uns mit Gesundheit beschenkt, unsere Gesundheit bewahrt, dass wir täglich neue Kraft haben? Wer hat eigentlich die Umstände in unserem Land so gelenkt, dass man sich hier überhaupt ein gutes Auskommen erarbeiten kann? Die Antwort auf alle diese Fragen, und da könnte ich jetzt so Punkt für Punkt durchgehen, die Antwort auf alle diese Fragen ist doch, das sind nicht wir selbst gewesen. Das bist nicht du gewesen. Es ist Gott gewesen. Der Geber aller Dinge. Bleiben wir hier also realistisch. Danken wir Gott. Danken wir Gott für Bewahrung und Schutz. Danken wir ihm für Versorgung und Wohlstand. Danken wir ihm für all die guten Gaben, die wir tagtäglich von ihm empfangen. Danken wir ihm für die Möglichkeiten, die uns geschenkt sind, mit denen wir etwas erreichen können. Vergessen wir den Geber nicht. Nein, nehmen wir die Mahnung hier am Ende des Abschnittes mit für diesen Erntedanktag, aber auch darüber hinaus in unseren Alltag hinein. Vergessen wir den Geber nicht, sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott. Denn er ist's, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen. Auf das erhielt er seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Vergessen wir den Geber nicht. Amen.